Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Wir hinterfragen die Ziele der Energiewende unter den neuen Bedingungen. Wir fragen, wie sich der Verkehrslärm auf die psychische Gesundheit auswirkt in Umwelt und Verbraucher und wollen wissen, ob sich die frühen Rückkehrer der Lüfte wie Kraniche und Störche nicht vertan haben mit ihrem frühen Abflugtermin. Außerdem geht es um die Pflicht zur Elementarschadensversicherung. Der Krieg in der Ukraine wirft neben den dringenden politischen und humanitären Fragen auch ganz pragmatische auf, unter anderem nach der Energieversorgung in Deutschland. Um die Energiewende, den Ausbau der Erneuerbaren umzusetzen, braucht die Ampelkoalition Erdgas als Brückentechnologie. Die Energieversorgung ist aber bisher in weiten Teilen abhängig von Russland. 55% aller Gaslieferungen stammen von dort. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist schon fast abgeschlossen. Ende dieses Jahres werden die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Außerdem will die Koalition den Kohleausstieg, der bisher geplant war für 2038, idealerweise auf das Jahr 2030 vorziehen. Doch genau das stellt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke in Frage. Sein Land ist vom Braunkohleausstieg betroffen, aber das wird wohl nicht der Grund sein, oder? Das wird er zumindest nicht als Hauptgrund anführen. Die Frage geht an meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker im Hauptstadtstudio.
Das ist nicht der Hauptgrund. Dietmar Woidke, SPD, verweist darauf, dass die Abhängigkeit von Gas Deutschland eben erpressbar mache. Und vor dem Hintergrund steigender Preise müsse man sich jetzt eben Gedanken machen, so Woidke, ob die Zeitschiene 2030 real ist. Die Bundesregierung hat sich ja nun mal im Koalitionsvertrag darauf verständigt, den Kohleausstieg idealerweise vorzuziehen. Im besten Fall eben 2030. Ansonsten ist er 2038 vereinbart. Sie haben es gesagt. Noch in diesem Jahr müsse dazu eine Entscheidung fallen, so der Ministerpräsident. Eigentlich ist ja der Plan der Bundesregierung, eben stärker auf Gaskraftwerke zu setzen, da auch zuzubauen, um die Grundversorgung auch in wind- und sonnearmen Zeiten zu gewährleisten. So steht es im Koalitionsvertrag. Woidkes Idee scheint jetzt zu sein, stattdessen auf die Kohle und vor allem auch länger auf die Kohle zu setzen. Dazu muss man aber noch sagen, Sie haben es angedeutet, Woidke, der hat sich immer skeptisch zu einem vorgezogenen Ausstieg geäußert. Und der dadurch notwendigerweise beschleunigte Strukturwandel, der würde eben auch eine große Herausforderung für die betroffene Lausitz bedeuten.
Ist denn das realistisch?
Naja, also die Gasknappheit bedeutet in jedem Fall eine Herausforderung für die deutsche Energieversorgung. Und wenn Gaslieferungen eingeschränkt würden oder auch schlicht deutlich teurer würden, dann müsste man schauen, wofür man Erdgas überhaupt noch benutzt. Professor Bruno Burger, Abteilungsleiter Leitungselektronik und Nutzungstechnologien am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg, der hat gegenüber dem Science Media Center darauf hingewiesen, dass im letzten Jahr ohnehin der Einsatz von Gas in der Stromproduktion wegen der hohen Preise zurückgefahren wurde und stattdessen eben mehr Kohle eingesetzt wurde. Nicht unbedingt gut für das Klima, aber das könnte sich angesichts hoher Preise eben weiter beschleunigen. Und es wäre strategisch gegebenenfalls tatsächlich klug, darüber nachzudenken, ob man eine knappe Ressource nur da einsetzt, wo man sie nicht so schnell ersetzen kann. Das heißt in der Wärmeversorgung und in der Industrie. Fast die Hälfte der Wohnungen im deutschen Bestand, die wird mit Gas beheizt, ist hier ein enorm wichtiger Energieträger. Gleichzeitig Erdgas auch Grundstoff für die Produktion. Nur auch bei der Kohle sind wir ja derzeit von Importen aus Russland abhängig. 50% kommen aus Russland, so Wirtschaftsminister Habeck gestern. So löst man das Problem also nicht. Theoretisch wären in Deutschland noch weitere Braunkohlereserven zu erschließen. Allerdings würde das gesellschaftliche Konflikte wieder aufmachen, ganz zu schweigen von den Umweltauswirkungen. Das Gleiche gilt ebenso für die Atomkraft. Ende des Jahres gehen die letzten Meiler vom Netz. Hier wird die Diskussion über eine Laufzeitverlängerung sicherlich noch mal Fahrt aufnehmen.
Geben denn diese neuen Bedingungen vielleicht auch einen Schub, in Richtung beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland?
Ja, ganz sicher. Das betont auch Wirtschaftsminister Robert Habeck derzeit in allen Gesprächen, auch wenn er angibt, alles zu tun, um die Energiesicherheit zu gewährleisten.
Zu diesem "Ich werde alles tun, was notwendig ist" gehört eben auch der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien, sodass wir die Unabhängigkeit von fossilen Energien und Brennstoffen möglichst schnell herstellen.
So Habeck gestern auf einer Pressekonferenz. Die Grünen betonen ja gerade immer wieder, das Ganze sei auch eine fossile Krise, die aktuelle Preiskrise. Die Bundesregierung hat jetzt ja entsprechende Gesetzesinitiativen zum Ausbau der erneuerbaren Energien angekündigt. Osterpaket, Sommerpaket. Das alleine reicht allerdings nicht unbedingt. Wir sind ja auch auf Ressourcen und auf Fachpersonal angewiesen, um Energieanlagen auch umgesetzt zu bekommen. Dazu kommt, dass viele Bundesländer sich derzeit noch sperren. Inwieweit diese diese Blockadehaltung, wie wir sie etwa aus Bayern hören, aufrechterhalten werden kann im Angesicht dieser aktuellen Krise, das wird sich dann zeigen. Inzwischen mehren sich auch die Forderungen nach einem Energiegipfel, wo all das besprochen werden sollte, mit Stimmen aus der Wissenschaft, Verbänden und auch der Politik. Der Handlungsdruck ist also enorm.
Mehr Kohle, weil das Gas aus Russland fehlt. Details schilderte uns an Katrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest. Das prophezeite der Mediziner Robert Koch schon 1910. Die physischen Probleme wie ein erhöhtes Herzinfarktrisiko wurden schon mehrfach nachgewiesen. Aber die psychischen Auswirkungen des Lärms sind wenig erforscht. Wobei sich das eine von dem anderen natürlich auch nicht trennen lässt. Das Umweltbundesamt hat eine Studie in Auftrag gegeben, um die Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Psyche genauer zu untersuchen. Und Helmut Nordwig stellt uns die Ergebnisse vor.
Dauerlärm macht krank, das ist lange bekannt. Herzinfarkte und Schlaganfälle sind dort häufiger, wo der Verkehr besonders laut ist. Ein Forschungsprojekt in Leipzig im Auftrag des Umweltbundesamts hat jetzt außerdem bestätigt, worauf andere Untersuchungen bereits hingewiesen hatten. Lärm hat auch mehr psychische Störungen zur Folge, erklärt der Studienleiter Andreas Seidler von der TU Dresden.
In der verkehrslärmbezogenen Untersuchung in Leipzig können wir grundsätzlich auch einen Zusammenhang finden zwischen den einzelnen Verkehrslärmarten, Straßenlärm, Schienenlärm und Fluglärm und psychischen Erkrankungen. Wir finden einen Zusammenhang mit der Depression. Wir finden einen noch etwas deutlicheren Zusammenhang mit Angststörungen.
Je nach Lärmpegel und je nach der betrachteten Krankheit steigt das Risiko meist nur um einige Prozent. Das klingt nicht dramatisch, aber es sind eben sehr viele Menschen von Lärm betroffen. Den Zusammenhang können Forschende mittlerweile gut erklären. Etwa Dirk Schreckenberg vom privaten Zentrum für angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung in Hagen.
Bei dieser Art von Gesundheitswirkungen ist halt das Zauberwort Stresswirkung. Stressreaktion heißt, der Organismus wird mobilisiert, was zu tun, entweder wegzulaufen oder anzugreifen. Schwierig wird es nur, wenn der Lärm kontinuierlich da ist und nicht aufhört. Und wenn Sie selbst dann auch noch das Gefühl haben, ich kann da gar nichts gegen machen.
Dann sind wir zum Beispiel nachts plötzlich alarmiert und hellwach, wenn ein Güterzug vorbeifährt. Anhaltende Schlafstörungen sind die Folge. Sie sind nicht nur gefährlich, weil wir tagsüber müde sind, sondern können auch Depressionen und Angststörungen auslösen. Allerdings kommt Lärm kaum einmal allein. An lauten Straßen produzieren die Autos auch Feinstaub und Schadstoffe. Theoretisch könnten auch die für psychische Krankheiten verantwortlich sein oder soziale Faktoren, denn in laute Gegenden müssen eher Menschen mit geringem Einkommen ziehen. Andreas Seidler.
Es ist beispielsweise bekannt, dass mit sinkendem sozioökonomischen Status das Depressionsrisiko steigt. Es ist auch bekannt, dass mit zunehmendem Alter das Depressionsrisiko steigt. Wir haben mit statistischen Methoden den Einfluss dieser Faktoren herausgerechnet und wir haben auch die Luftschadstoffe herausgerechnet.
Die Ergebnisse liegen also klar auf dem Tisch. Lärm führt zu mehr Depressionen und mehr Angststörungen in der Bevölkerung. Nun ist es an der Zeit zu handeln. Dirk Schreckenberg findet,
dass im Grunde genommen die rechtlichen Vorgaben verändert werden müssen. Also wir haben in Deutschland die Situation, bezogen auf Verkehrslärm, dass Grenzwerte formuliert sind, in dem Moment, wo sie was ausbauen, eine Umgehungsstraße bauen oder Schienengleise neu bauen oder von 2 Spuren auf 4 Spuren oder so weiter vergrößern. Da greifen Grenzwerte, die Menschen dann schützt. Aber das ist halt das Problem, das gilt nur für solche Gegenden, wo was geändert wird.
Dabei gäbe es auch im Bestand ganz konkrete Möglichkeiten. Nachtflugverbote, leise Güterzüge, Schallschutzwände, Flüsterasphalt. Sie müssten aber durchgesetzt und bezahlt werden. Die psychische Gesundheit der Anwohner ist jetzt ein weiteres Argument dafür.
Helmut Nordwig berichtete. Es wird den Menschen, die öfter in den Himmel schauen, auch aufgefallen sein. Während die letzten Kraniche nach Weihnachten über Westdeutschland in Richtung Überwinterungsgebiete zogen, kamen die ersten Anfang Februar schon wieder aus dem Süden zurück. Auch die Weißstörche, zumindest mehr als 50 von ihnen, sind in den letzten Tagen nach Bayern aus ihren Überwinterungsgebieten zurückgekehrt. Das scheint doch sehr früh und wird die eiligen Rückkehrer vielleicht vor einige Probleme stellen, denn der Winter ist hier ja noch nicht vorbei. Fragen möchte ich jetzt stellen an Dr. Hans-Günther Bauer vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell. Herr Bauer, die Kraniche und Störche, aber auch viele Singvögel scheinen ja jedes Jahr früher zurückzukommen. Deckt sich das auch mit Ihren Beobachtungen?
Es gibt tatsächlich Daten, die das zeigen, dass die Vögel früher zurückkommen. Manche bleiben sogar im Winter hier. Man sieht es sogar bei manchen Kranichpopulationen, dass sie überwiegend auch schon in Norddeutschland überwintern wollen. Grundsätzlich ist also die Tatsache, dass Vögel das versuchen, so nah wie möglich an ihren Brutplätzen dran zu bleiben und nicht mehr diese großen Züge zu veranstalten. Oder wenn sie das tun, dann wollen sie zumindest schnell wieder zurück sein.
Diese Züge sind ja auch extrem kräftezehrend, also kann man gut nachvollziehen, dass sie sich das sparen wollen. Aber wenn die jetzt so früh zurückkommen, treffen sie ja hier doch auf den Winter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass schon so viele Frösche unterwegs sind und den Magen der Weißstörche füllen.
Also grundsätzlich, wenn wir die Winter früherer Zeiten hätten, wäre das tatsächlich ein großes Problem. Aber dadurch, dass wir jetzt immer mildere Winter bekommen, können sich die Tiere auch darauf einstellen. Natürlich ist es so, wenn man selber jetzt auf den Äckern suchen müsste oder auf den Wiesen, hätte man ein paar Probleme, irgendwas zum Fressen zu finden. Aber die Vögel sind natürlich ein bisschen anders drauf. Die finden auch was. Was finden sie jetzt? Naja, so ein Storch, der kann jetzt natürlich gucken, ob er Mäuse findet oder Regenwürmer zum Beispiel. Die es natürlich bei nicht tiefgefrorenen Böden tatsächlich auch noch zu erobern gilt. Ein Kranich kann auch auf vegetarische Nahrung ausweichen. Also da spielt es dann weniger eine Rolle, dass da die Tiere schon unterwegs sein müssen. Grundsätzlich schaffen sie es. Und wo es dann wirklich mal eng wird, zum Beispiel wenn ein Kälteeinbruch kommt, kann natürlich auch der Mensch noch eingreifen. Und das tun sie auch an manchen Stellen. Es gibt ja so Storchen-Fanclubs, die dann füttern.
Sie meinen also, es gab eine Art Synchronisation von einem immer früheren Frühjahr und dem Nahrungsangebot und der eiligeren Rückkehr der Zugvögel?
Das gibt es. Zum einen ist es ganz klar, die setzen sich natürlich auch mit dem auseinander, was sie davor finden. Und sie haben natürlich auch festgestellt, die Vögel, dass es immer frühere Frühjahre gibt. Also die Vegetation ist früher dran, dann kommen natürlich auch entsprechend die Tiere früher raus. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum die Vögel gezwungen sind oder fast gezwungen werden, früher anzukommen. Das heißt, die Populationen steigen an, also die Bestandsgröße steigt an. Und jetzt ist natürlich der Druck größer, rechtzeitig im Brutrevier zu sein, damit man nicht die schlechtesten Plätze nur noch abkriegt. Das heißt, die sind auch ein bisschen unter sich jetzt im Kampf um den besten Brutplatz. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben.
Also Selektionsdruck innerhalb der eigenen Art. Führt denn diese frühe Rückkehr der Vögel auch zu anderen Verwerfungen innerhalb des Artengefüges in bestimmten Biotopen und Habitaten?
Es kann tatsächlich sein, dass dann die Konkurrenz zu anderen Arten zunimmt. Also wenn ich früher Reviere besetze und auch die Nahrung beanspruche oder auch die Nistkästen beanspruche, kann es sein, dass die zum Beispiel sehr lange Zugstrecken haben und gar nicht früher kommen können als April oder Mai zum Beispiel, dass ich die in Nachteil setze. Und das ist tatsächlich zu beobachten. Man sieht zum Beispiel auch, dass das frühere Aufwachen von Winterschläfern, wie zum Beispiel dem Siebenschläfer, dass die zum Teil dann auch schon Reviere besetzen, die sehr viel früher also dran sind und dann Vögel, die in die gleichen Nistkästen rein wollen, Probleme kriegen. Das hat tatsächlich insgesamt Konsequenzen. Also ein sehr langer Zug, der so nach Mitte Afrika oder Südafrika geht, kann sich auch nachteilig auswirken, wenn man viel später dran ist als die anderen.
Die großen Zugvögel, die nimmt man ja auch als Laie wahr, wie Kraniche oder Weißstörche. Wie steht es denn um die ziehenden Singvögel? Bleiben die zum Teil auch schon da oder kommen die auch früher wieder?
Beides, ja. Es gibt immer wieder einzelne Individuen, die versuchen, auch hier zu bleiben. Wir wissen das zum Beispiel in Norddeutschland schon sehr lange, dass die Stare es schaffen, hier bei uns zu überwintern. Unsere in Süddeutschland ziehen zum Beispiel noch nach Italien oder weiter nach Südfrankreich oder wie auch immer. Jedenfalls ist es jetzt so, dass sehr viele Vögel versuchen, immer mehr natürlich, weil sich das auch durchsetzen wird, dann früher zurückzuziehen oder tatsächlich hier zu bleiben. Wir haben Hausrotschwänze oder Mönchsgrasmücken, die hier bei uns schon überwintern können. Die Mönchsgrasmücke hat es inzwischen auch gelernt, nach Norden zu ziehen, nach England zum Beispiel oder nach Irland von Frankreich aus oder nach Westen von uns aus, um dort durchgefüttert zu werden. In England werden Mönchsgrasmücken an den Futterstellen beobachtet, die kriegen da genug Futter. Und die können sehr, sehr früh im Frühjahr wieder zurückkehren. Die kommen zum Teil schon Ende Februar, Anfang März zurück. Früher waren sie sicherlich einen Monat später erst da und können die besten Reviere besetzen.
Über die große Flexibilität unserer Zugvögel sprach ich mit Dr. Hans-Günter Bauer vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell. Vielen Dank dafür. Vermutlich haben viele Hausbesitzer in ganz Deutschland nach der Flutkatastrophe im Ahrtal einen Blick in ihre Versicherungsunterlagen geworfen, ob die eigene Gebäudeversicherung auch eine Elementarschadensklausel hat. Seit dem Extremhochwasser wird über die Versicherungspflicht gegen Naturgefahren debattiert. Eine Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz prüft sie derzeit und der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen hat in dem Zusammenhang zu einer Online-Diskussion eingeladen über das Für und Wider einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden. Anke Petermann hat genau zugehört.
Einen dringenden Appell richtet der Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz an alle Hausbesitzer mit einer Gebäudeversicherung ohne Elementarschutz.
Bitte nicht warten. Niemand weiß, wo das nächste Starkregen-, Flut- oder Erdrutschereignis runterkommt. Einfach den Versicherungsvertrag nehmen und ergänzen.
So Michael Wortberg. Der Elementarschutzbaustein kostet laut Untersuchung der Stiftung Warentest durchschnittlich 100 Euro im Jahr. Mit Blick auf die 17 Millionen privaten Hauseigentümer in Deutschland sind sich Verbraucherschutz und Versicherungswirtschaft in ihrem Ziel einig. Ausnahmslos alle Verträge der Wohngebäudeversicherung sollten die Elementarschadensabsicherung beinhalten. Auch alte Verträge sollten dahingehend ergänzt werden. Derzeit fehlt der spezielle Schutz gegen Klimaschäden. Jedem zweiten Haus rechnet der GDV vor, der Gesamtverband der deutschen Versicherer. Geteilter Ansicht aber sind GDV und Verbraucherschutz darüber, wie man die Komplettabdeckung erreicht. Rheinland-Pfalz und die zuvor flutbetroffenen ostdeutschen Länder favorisieren eine Versicherungspflicht. Verbraucherschützer Wortberg auch.
Irgendwer muss anfangen und meiner Meinung nach ist es der schnellste Weg, zu einer flächendeckenden Absicherung zu kommen, indem man die Versicherer in die Pflicht nimmt und indem man zum Beispiel eben bei gefährdeten Gebäuden auch hingeht und sagt, natürlich könnt ihr dort hohe Selbstbehalte einbauen. Erstens, damit die Leute das bezahlen können. Zweitens, dass auch ihr dieses Risiko übernehmen könnt.
Bezahlbare Prämien, dafür höhere Selbstbeteiligung. Das findet Zustimmung auch bei den Versicherern. Nicht aber die Versicherungspflicht. Denn der Gesamtverband GDV fürchtet, damit Bund und Länder aus der Verantwortung zu entlassen. Doch die seien gefragt, kostenlose Geoinformationssysteme zur Risikoabschätzung vorzulegen. Außerdem die Baugesetzgebung den Klimagefahren anzupassen, so GDV-Chef Jörg Asmussen.
In Deutschland sind in den letzten 20 Jahren rund 2,5 Millionen neue Wohngebäude errichtet worden. Und davon 32.000 in extrem hochwassergefährdeten Gebieten. Und das zeigt eben, dass die gegenwärtige Bauplanung und Baugenehmigung bisher kaum reagiert hat auf die Erkenntnisse der Klimaforschung. Also wir sollten idealerweise in extrem hochwassergefährdeten Gebieten nicht mehr bauen. Und hier sind auch andere Länder wie beispielsweise die Schweiz deutlich weiter als wir.
Versicherungskunden könnten sich nach Vorstellung des Verbands auch künftig noch gegen einen Elementarschutzbaustein in ihrer Gebäudeversicherung entscheiden. Das aber müssten sie aktiv mit einer sogenannten Opt-out-Erklärung tun. Damit würden die Verweigerer zusichern, bei künftigen Unwetterschäden finanzielle Krisenhilfe weder des Staates noch des Versicherers zu beanspruchen. Grundsätzlich aber erklären sich die Versicherer bereit, Neu- und Bestandsbauten gegen Elementarschäden abzusichern, und zwar bis zu einem bestimmten Stichtag. Ab diesem Stichtag sollen Neubauten in amtlich ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten keinen Versicherungsschutz mehr gegen die Risiken Rückstau, Überschwemmung und Starkregen bekommen. Damit will der GDV eine restriktive Genehmigungspraxis erreichen.
Deswegen unser Wunsch an den Gesetzgeber, sprich den Bund hier, eine solche Regelung zu schaffen,
sagt Verbandschef Asmussen. Dass die Versicherer ihre flächendeckende Elementarschutzzusage an die Forderung koppeln, die Länder mögen das Baurecht ändern, missfällt Verbraucherschützern. Sie fürchten, das komplette Vorhaben rücke damit auf die lange Bank. Erstmal alle privaten Wohngebäude zu bezahlbaren Prämien gegen Klimagefahren versichern, fordert der rheinland-pfälzische Experte Michael Wortberg von der Branche.
Und die nächsten Schritte, Änderung der Baugesetzbücher und so weiter, die werden viel länger Zeit brauchen. Als einziges, denke ich, sollte man sofort hingehen und keinerlei Ausnahmegenehmigung mehr für Neubauten geben. In gefährdeten Gebieten haben neue Häuser nichts zu suchen.
Dieser Appell richtet sich an die Kommunen und ihre Baubehörden.
Die Diskussion über die Elementarschadenversicherung schilderte uns Anke Petermann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für Haustiere wie Hund, Katze, Pferd können Haftpflichtversicherungen abgeschlossen werden und auch Krankenversicherungen. Hier empfiehlt sich aber ein genauer Kostenvergleich. Eine Anmeldung bei der Tierseuchenkasse hat kaum jemand im Blick, aber laut Tiergesundheitsgesetz fallen alle sogenannten landwirtschaftlichen Nutztiere unter genau diese Vorschrift, die den Schutz und die Bekämpfung von Tierseuchen regelt. Das betrifft auch Hobbyhalter, egal ob Hühner, Pferde oder Bienen. Jedes Huhn muss angemeldet werden. Details schildert Angelika Gördes-Giesen im Verbrauchertipp.
Frühstückseier aus dem eigenen Stall sind schon etwas Besonderes und Geflügel in Hausgärten keine Seltenheit mehr. Hühner als Haustiere sind pflegeleicht, trotzdem gibt es einiges zu beachten. Für Hobbyhalter wie Andreas kein Problem, aber dass seine 5 Hühner amtlich registriert werden müssen, das war ihm neu.
Also als ich erst mal angefangen habe, wusste ich es nicht. Also ich habe das Glück, dass ich im Bekanntenkreis sowohl Hühnerhalter habe, als auch eine Freundin, die Tierärztin ist. Und die haben mich über die Tierseuchenkasse informiert, dass man sich da anmelden muss.
Alle Hobbyhalter, vom Imker bis zum Rassegeflügelzüchter, vom Pferdebesitzer bis zum Schafhalter, müssen ihre Tiere bei der Tierseuchenkasse anmelden, erklärt Annette vom Schloss, Geschäftsführerin der Tierseuchenkasse in NRW.
Im Prinzip geht es darum, dass jährlich die Tierzahlen, zum Beispiel von Hühnern, Bienen und auch anderen sogenannten landwirtschaftlichen Nutztieren erfasst werden müssen, weil wir diese Daten zusammenstellen für die Tierseuchenbekämpfung, also für den Fall, dass eine Tierseuche ausbricht.
Viele Hobbyhalter runzeln da die Stirn, denn wie sollte eine Seuche in ihrem Garten ausbrechen? Aber gerade hier lauern Gefahren.
Das ist wirklich extrem wichtig, dass das Veterinäramt genau weiß, wo die Hühner gehalten werden, damit man eben diese Tierseuche auch bekämpfen kann, damit die sich nicht übermäßig ausbreitet. Und da gibt es ja durchaus auch Erreger, die auch für den Menschen nicht ungefährlich sind.
Zurzeit grassiert die Geflügelpest in ganz Deutschland. Viele Tiere mussten bereits getötet werden und in vielen Kreisen herrscht Stallpflicht. Auch Hobbyhalter wie Andreas müssen sie befolgen.
Im vergangenen Jahr gab es ja schon mal die Stallpflicht wegen der Geflügelpest und da bin ich dann von der Tierseuchenkasse informiert worden und habe die Information gekriegt, dass jetzt Stallpflicht gilt und dass man dann eben auch informiert wird wieder, wenn die Stallpflicht aufgehoben wird. Und dass es sinnvoll ist, die zu bremsen, das leuchtet, glaube ich, ein.
Jedes Jahr muss eine Meldung an die Tierseuchenkasse erfolgen, am besten online. Die Beiträge sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Sie liegen zwischen 10 und 50 Euro. Berechnet wird die Beitragshöhe nach Tierzahl und Art und den Verwaltungsgebühren, die in jedem Bundesland anders sind. Bricht eine Seuche aus, wie zum Beispiel die amerikanische Faulbrut im Bienenstock oder die Geflügelgrippe, kann es im schlimmsten Fall auch zur Tötung der Tiere kommen, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Die Tierseuchenkasse zahlt dann eine Entschädigung und kommt für weitere Kosten auf.
Die Tiere selbst werden nach dem sogenannten Marktwert geschätzt, aber wir übernehmen auch alle anderen Kosten, die mit der Tierseuchenbekämpfung einhergehen, die ansonsten der Tierhalter zahlen müsste. Eben zum Beispiel, dass die Tiere auch getötet werden müssen oder dass sie besonders entsorgt werden müssen, dass vielleicht das Gehege auch gereinigt und desinfiziert werden muss unter Stall.
Meldepflichtig ist die Person, in deren Obhut die Tiere sind, zum Beispiel in einer Pferdepension. Man sollte sich aber rückversichern, ob dieses tatsächlich geschieht. Wer sein Pferd selber hält, muss es auch selber anmelden.
Natürlich kann der Tierhalter sagen, was soll das wegen der 2, 3 Tiere? Es geht da um den Schutz aller Tiere. Es geht darum, dass die Seuche nicht ausgebreitet wird. Und wenn es um Zoonosen geht, also Erkrankungen, die auch für den Menschen gefährlich werden können, dass eben alle Menschen geschützt sind.
Wer in die Tierseuchenkasse eintreten muss, das schilderte uns Angelika Gördes-Giesen im Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Theo Gers mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um die Debatte um den deutschen Wehretat. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.